ARD.
Berlin Sounds
Inside.
Hallo, willkommen zur Folge mit Gudrun Gut, der Berliner Underground-Legende, die den Weg für sehr viele Frauen geebnet hat. Nicht nur, dass sie seit 1977 Musik macht, das ist ein halbes Jahrhundert, Wahnsinn. Sie hat auch die ersten deutschen Avantgarde-Punk-Girl-Groups gegründet. In Berlin, die hießen Mania D und danach Malaria. Sie hat seit fast 30 Jahren ein eigenes Label, das heißt Monica Records, wo sie nur Frauen veröffentlicht. Und das hat sie damals ja nicht aus Spaß gegründet, sondern weil es einfach keine Angebote aus der Industrie für Frauen gab. Also ihr seht schon, man kann Gudrun Gut als Pionierin und Vorbild nicht genug danken. Sie ist eine seltene Mischung, finde ich, aus Talent und Bescheidenheit, aus Profi und ehrlicher Haut. Ein wirklich faszinierender Mensch mit einer tollen Stimme. Check it out now. Heute zu Gast eine Musikerin, Produzentin, Plattenfirmenchefin, DJ, eine Berliner Underground-Legende namens Gudrun Gut. Hallo Gudrun.
Hallo Anja.
Na, ich freue mich, dass du hier bist.
Ich freue mich auch.
Und ich würde gerne ein bisschen in die Vergangenheit gleich mal mit dir gehen. Mhm. Ins Jahr 1979.
Okay.
West-Berlin.
Gestern.
Gudrun Gut gründet mit vier anderen Frauen die Band Mania D.
Ja, 79 war ich, glaube ich, auch noch bei Dina Testbild. Das war davor, kurz, also 78, 79 war Dina Testbild. Und dann wurde ich von Beate rekrutiert. Ich und Bettina wurden rekrutiert für Mania D. Mhm. Am Anfang, wir hatten ein Konzert in Düsseldorf. Das war, da waren ich und Bettina noch als Eisengrau. Und die anderen waren Mania D. Und danach wurden wir quasi zu ich, also nicht ich, sondern Beate Bartel, Bettina Köster und ich, ja, waren dann so die Haupt-Mania D.
Wo war denn euer Proberaum in Berlin?
Mit Mania D? Mhm. Oh Gott, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Paul-Linke Ufer.
Ach so, ich dachte in der Wohnung von Blixer Bargeld.
Ach genau, auch. Ja, stimmt.
Ach ja, den mehr,
aber oder? Auch Paul-Linke, beides. Aber erst bei Blixer Bargeld, ja, in der Langenscheidtstraße, im Keller, da haben wir geprobt.
Schöneberg,
das war nicht richtig.
Ne?
Ja, Schöneberg. Mhm. Am Kleistpark hoch die Langenscheid. Der hatte eine Ladenwohnung und da, ja, da haben wir geprobt.
Und hat nicht Blixer dann auch kurz darauf oder in dieser Zeit die Einstürze Neubauten gegründet?
Das war 1980 dann. Mhm. Da dann waren wir auch dabei, war ich und Beate Bartel am Anfang dabei. Das erste Konzert am 1. April im 1980 im Moon. In der Bundesallee.
Okay. Also wir halten nochmal
fest. Also es war alles West-Berlin.
Bei den Einschätzen Neubauten waren auch mal zwei Frauen dabei.
Ja.
Gründungsmitglied warst du.
Genau.
Trotzdem habt ihr Mania D aber auch weitergemacht.
Wir haben Mania D weitergemacht und ich habe auch nach, ach, war vielleicht ein Jahr, habe ich mit Neubauten mitgespielt. Ich habe damals Korg MS-20 gespielt bei Neubauten.
Das war so ein Synthesizer.
Ja.
Ich dachte, du warst auch Schlagzeugerin.
Bei Mania D habe ich Schlagzeug gespielt und bei Neubauten Korg.
Okay.
Ich hatte immer die zwei, einmal das körperliche Wilde und das Intellektuelle. Ja, und dann bin ich aber bald da ausgestiegen, weil irgendwie auch mir Mania D natürlich unheimlich wichtig war. Da konnte ich machen, was ich wollte. Und Blixer war klar in dem, was er wollte auch. Und ich habe gedacht, ich kann ihn da gar nicht so viel weiter unterstützen. Mhm. Also er kriegt das, der macht das schon.
Blixer Bargeld hat ja dieses Jahr das Bundesverdienstkreuz bekommen.
Ich weiß,
da warst du auch dabei, ne?
Ich war da.
Ja,
also, ich wurde eingeladen.
Also seid ihr immer noch eng befreundet?
Ich meine, wenn man in der Jugend so irgendwie befreundet war, wir haben natürlich eine enge Verbindung. Wir sehen uns jetzt nicht so oft, aber das war irgendwie schon so ein Moment, wo ich dachte, das ist doch eine schöne Sache, da bin ich doch dabei. Und er war ganz froh, dass ich da war, weil ich ja auch Gründungsmitglied war.
Ja, das war ganz schön. Auch ein ganz schönes Duett von euch, das heißt Die Sonne.
Die Sonne.
Ja, dass er verantwortlich ist dafür, dass du Gut mit Nachnamen heißt, was ja ein Künstlername ist.
Ja.
Stimmt das, ja?
Das stimmt.
Okay.
Als wir das Eisengrau zusammen gemacht haben, am Anfang hatte ich da mit Bettina Köster und dann ist sie ausgestiegen, dann habe ich es mit Blixer weitergemacht.
Kurz mal ein Einschub. Eisengrau war das ein Plattenlabel, aber auch ein
Klamottenladen, Treffpunkt, Slash.
Ein Flipper gab es da aber auch.
Ein Flipper in der Goldstraße. Und da hatte ich eine Strickmaschine, weil es immer so langweilig war im Laden. Habe ich dann angefangen, eine Strickkollektion zu machen. Mhm. So, mit Maschine natürlich nicht, mit der Hand. Ich war ja kein Hippie.
Und wer hat es dann getragen?
Na, die Leute, die haben es gekauft. Das waren tolle Pullover. Und ich habe auch bunte Strickhosen für Männer gemacht.
Oh, so ballettartig.
So ballettartig, ja, genau. Das war sehr beliebt, ja? Haben wahrscheinlich 3 verkauft.
Als Mania D wart ihr ja eigentlich ziemlich erfolgreich. Also so als First German All-Girl-Punk-Band seid ihr ja auch aufgetreten in New York sogar, ne? John Peel, der bekannte Radiomoderator von der BBC.
Der war Fan,
der hat euch oft gespielt. Wie war das dann hier in Berlin? Also wie hat die Szene hier euch aufgenommen?
Welche Szene? Es gab damals gar keine Szene. Es gab nur dieser Begriff Szene ist, glaube ich, erst in den 80ern groß geworden. Das gab irgendwie, ja okay, eine kleine Jazz-Szene oder sowas. Weißt du,
jetzt eher so die Punk-Szene.
Die Punk-Szene? Unterschiedlich. Also wir waren ja keine richtige Punk-Band. Also wir waren ja eher sowas ganz Absurdes. Wir hatten improvisierte Tracks mit Backing-Tapes, so mit Sounds dazu. Und das war jetzt, und dann punkige Attitude. Mhm. Das war so eigentlich ganz anders als die anderen. Also wir waren nicht die 1, 2, 3, 4 Band, auf keinen Fall. Okay, und übrigens war ich hier im SFB, also früher jetzt RBB, Senderfreies Berlin in der Masurenallee, war ich damals mit Mania D. Und wir haben damals hier das erste Mal irgendwie im Studio Sachen aufzunehmen. Das war für uns toll. Ich meine, ich war damals 20 oder so. Ich war unheimlich jung. Das war die erste Studioerfahrung irgendwie.
Ich meine, wenn man bedenkt, es war 1980, es gab keine andere fünfköpfige Frauenband aus Berlin. Nee. Ihr wart alle 20 oder Anfang 20 und saht sensationell gut aus. Also ich dachte, dass ihr hier so auf Händen getragen wurdet, vor allen Dingen von den Männern.
Ach, das kann man jetzt nicht gerade sagen.
Nee.
Da gab es bestimmt ein paar, die das toll fanden, aber eigentlich haben wir die meisten doch verschreckt, glaube ich.
Womit?
Mit der
Sound?
Musik. Ah. Weil es war jetzt nicht so eingänglich und super Pop, sondern eher ein bisschen schwierig. Okay. Also auf Händen getragen kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern. Und dieses super gut aussehen, wir hatten eine sehr gute Fotografin. Das war uns wichtig.
Okay. Trotzdem habt ihr dann nach 2 Jahren oder du vielleicht schon wieder eine neue Band gegründet?
Ja, Mania D hat sich dann aufgelöst.
Mhm. Malaria hieß dann.
Und dann haben wir Malaria gegründet. Ich mit Bettina, ja.
Ja, und da gibt's ja...
Also Beate hat uns quasi rausgeschmissen aus Mania D. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen weiter. Wir geben nicht auf. Und wir machen Malaria. Und weil wir auch gerne live gespielt haben, das war für uns so richtig... Das war ein wichtiger Faktor in der ganzen Angelegenheit. Und da haben wir gesagt, okay, unser Ziel ist, wir haben so einen Plan gemacht, was wir wollen damals.
Weil ihr hattet keine Plattenfirma hinter eurem...
Naja, wir hatten immer nur Indie. Wir haben starke Indie-Front. Ich habe ja auch damals beim Zensor gearbeitet. Und da hatten wir eben auch ein Angebot schon von Amara Records, von Zensor Plattenladen, eine 12-Inch zu machen. Ursprünglich für Mania D, wurde dann auf Malaria gewidmet.
Und war da schon euer internationaler Underground-Hit drauf dann?
Nein. Das war, also, nein, das war er nicht.
Spiel ihn trotzdem mal an.
Okay.
Könntest klares Wasser in meine Hände, in meine Arme, in meine Beine, in meine Schenkel, in meine Brust. Ich mache meine Augen so.
So gut, der Song. Und so zeitlos auch.
Ja, jetzt ist wirklich. Wir haben dieses Stück hatten wir immer im Live-Programm. Also bei Malaria. Die Idee war, dass man viel live spielt. Mhm. Und dementsprechend haben wir dann auch noch eine richtige Band zusammengestellt mit Christine Hahn, Susanne Kuhnke und Manon Pedursma, also das war, waren zu fünft. Und dann hatten wir das im Live-Programm, dieses Stück immer. Und wir hatten Studiozeit damals in Brüssel. Wir waren irgendwie unterwegs auf Tour und hatten 3 Off-Days in Brüssel. Und dann sollten wir schnell eine EP aufnehmen, weil das musste ja irgendwie alles finanziert werden zu der Zeit. Und unsere Plattenfirma sagt, ja, macht mal. Und dann haben wir gesagt, okay, was nehmen wir denn? Ach, wir haben noch das Stück, das können wir doch mal. Es kommt immer live ganz gut an. Ach, das nehmen wir einfach mal schnell auf.
Das Stück ist so sexy, weißt du, dieses kalte, klare Wasser über die Schenkel. Habt ihr das eigentlich am Wannsee oder so irgendwo geschrieben?
Nee, auf keinen Fall. Wir sind gar, nee, also wir sind nicht zum Wannsee. Wir waren ja nur unterwegs. Wir sind nur auf Tour gewesen. Wir waren immer busy. Wir haben gearbeitet.
Ach so, also
okay. Wir waren nicht schwimmen.
Aber
also kaum.
Wer hatte die Idee?
Der Text hat Bettina geschrieben. Und ich kenne die Geschichte von ihr, dass sie tatsächlich total bekifft auf ihrer Pseudomatratze. Das war aber nur so eine Tür, also so ein Holzbrett, die Tür, weil sie gar kein Bett hatte.
Keine Matratze?
Irgendwie keine richtige. Es war ebenfalls ziemlich hart. Und sie war total bekifft und hatte irren Durst. Und das ist es.
Es ist ja auch
oft. Da hat sie das aufgeschrieben und dann war das ein Stück. Wir haben ja auch ein anderes Stück. Mädels sind toll. Damals live, auch nur live. Mhm. Und es waren dann auch so ganz kurze, waren irgendwie 5 Sätze manchmal nur die Tracks. War cool.
Und der Song, den wir gerade gehört haben, der wurde ja zum Beispiel auch von Chicks on Speed aus New York gecovert, ne? Und auch von
Chicks on Speed, ja. Die hatte ich damals gefragt. Die kannte ich aus München vom Ocean Club. Wir waren ja mit dem Ocean Club dann in den 90ern ziemlich viel unterwegs, so im Club-Umfeld. Mhm. Und da habe ich sie kennengelernt. Eine kommt aus Australien, eine aus New York, eine aus München. Und ich fand sie cool. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht einen Remix machen wollen. Und die wollten erst ein anderes Stück. Habe ich gesagt, mach mal Kaltes Glas Wasser.
Und ist das auf dem Original eigentlich deine Stimme oder die von Bettina?
Bettina.
Ah, okay.
Bettina singt bei Malaria. Okay. Ich habe eigentlich Schlagzeug gespielt. Also wir beide haben die meisten Songs, fast alle Texte zusammen gemacht, aber bei dem nicht. Da kommt die große Genialität von Bettina Köster zum Tragen.
Aber ich dachte vielleicht bei diesem Geflüsterten, ne? Weil das ist ja, finde ich, also für mich ist das dein Markenzeichen, dass du immer so hauchst. Kaltes, klares Wasser.
Ja, ich mache Sprechgesang.
Sprechgesang.
Heute ist meine Stimme etwas tief, weil ich noch eine Erkältung in mir trage.
Gute Besserung.
Dankeschön.
Du hast ja gerade auch gesagt, Ocean Club, das ist ja so ein Projekt, das lief zum Beispiel jahrelang als Radiosendung bei Radio 1 vom RBB, aber ihr wart damit auch auf Tour und damit verbinde ich auch immer so deine hauchende, flüsternde Stimme und Wassergeräusche.
Tja.
Es war elektronische Musik, ne?
Ja, elektronisch. Mhm. Also dieses Stück mit Blixer, die Sonne, ist ja aus dem Members of the Ocean Club. Das war quasi mein erstes Soloalbum, wo ich aber 20 Freunde eingeladen hatte. Und das war damals überhaupt nicht üblich. Und das wurde dann auch nicht so richtig verstanden als Soloalbum, sondern eher als Compilation, was es überhaupt nicht war. Es war meine Platte und ich habe nur immer zu einzelnen Songs andere eingeladen. Mhm. Ein Mann dabei, Alibi-Mann, Blixer Bargeld.
Mhm.
Ja.
Weißt du, was ich echt spannend finde an dir, Gudrun? Du bist so ganzheitliche Künstlerin. Also du machst elektronische Musik, du machst Remixe, du bist DJ, du bist aber auch Designerin. Du hast Strickpullover-Kollektionen gemacht.
Ich habe visuelle Kommunikation studiert.
Hast du dann eigentlich damals auch, weil es gibt ja Claudia Skoda in Berlin, bekannte Modedesignerin, die auch so Stricksachen macht. Kanntet ihr euch?
Ja.
Ja.
Ah, okay. Ja, ich war großer Fan. Claudia Skoda hatte ich als Teenager im Fernsehen gesehen in der Lüneburger Heide, wo ich herkomme. Und ich dachte, wow, sowas geht. Ich fand sie ganz, ganz toll, weil sie war so frei und so anders. Ich war begeistert von ihr als Person. Fand ich ganz, also hat mich schwerst beeindruckt. Und später war ich dann super aufgeregt, als ich sie kennengelernt habe.
Und wie fand sie deine Kollektion?
Ihr Mann fand es ganz toll.
Okay.
Also ich weiß nicht genau, wie sie es fand. Ich glaube, sie fand es auch gut.
Hast du eigentlich auch damals so 80 oder 79, 80 David Bowie noch kennengelernt in Berlin?
Nicht kennengelernt, ich war nur der Mega-Fan. Ich war totaler Bowie-Fan und wusste auch, wo er wohnt und so. Wir waren dann auch mit Blixer auch im anderen Ufer öfters. Und ich glaube, er war da, aber ich hätte ihn vielleicht nicht erkannt.
Die Kneipe in der Straße, wo er wohnte.
Genau, in der Hauptstraße, in Schöneberg auch.
Wo doch mal das Fenster kaputt ging, also dieses große Schaufenster vorne. Und das hat er dann bezahlt, dass es wieder ganz gemacht. Also neu, weil es so teuer war, die konnten sich das nicht leisten.
Ja, das glaube ich.
Dann hat es Mr. Bowie bezahlt.
Super gut.
Ja. Und dann gab es ja auch noch, wenn ihr wart ja auch auf dem SO36, ja, auch mit Malaria. Hat das damals eigentlich dem berühmten bildenden Künstler und Performance-Künstler Martin Kippenberger gehört?
Am Anfang war es noch nicht Kippenberger. Es waren unterschiedliche Besitzer. Ich habe als erstes im SO36 gespielt mit Dina Tessbild. Und da war Bowie, glaube ich, da. Da habe ich ihn mal gesehen.
Er war Zuschauer bei eurem, ja, Konzert.
Also zumindest war er vorher auch da beim Soundcheck. Ich habe ihn und Iggy Pop und Dave Hemmings, dieser Schauspielerregisseur, mhm, mit dem er damals einen Film gemacht hat, da habe ich ihn gesehen.
Wow.
Und dann habe ich mit Manja D., weiß ich gar nicht, aber Malaria haben wir, ich glaube, in Manja D. haben wir auch im SO36 gespielt. Dann gab es Türken, die es besessen haben, also geführt haben. Und irgendwann Kippenberger auch, ja. Da, mhm. Ja, das war also toll.
Wenn der doch so ein Zeitbegleiter von dir war, eine kurze Zeit auch, besitzt du dann auch ein Werk von Kippenberger?
Nee, ich sammle keine Kunst.
Nee?
Nee. Aber ich habe gespielt zur Eröffnung seines Büros, Büro Kippenberger, Oranienstraße, glaube ich, da irgendwie in der Ecke.
Was hängt denn bei Familie Gut zu Hause dann so an den Wänden?
Mein Mann, Thomas Fehlmann, ist begeisterter Kunstsammler und ich halte mich da raus. Zum Beispiel Albert Oehlen.
Also ihr habt schon, ja, was an den Wänden.
Ja.
Okay, ich wollte ja eigentlich gerade aufzählen, was du alles schon gemacht hast.
Ich würde vielleicht Pippi Lottierist.
Ah, die erwähnen. Künstlerin würde.
Mit der habe ich nämlich auch mal was gemacht. Und die finde ich ganz toll, aber die macht ja nicht so Kunst für die Wand. Ich bin auch eher so der Installationsfan.
Auf jeden Fall bist du auch Frauenunterstützerin.
Ganz, ja, dazu habe ich eine kleine Geschichte. Ich habe nämlich gestern wir hatten unseren Spotify-Account gekündigt, aus bekannten Gründen. Und dann gestern mich jetzt umgesehen und da habe ich mich bei Tidal angemeldet. Und da musste man sich so entscheiden zwischen den was für Lieblingskünstler man hat. Ne? Es ist nicht zu fassen. Da waren wirklich 98% Männer zur Auswahl. Also es war richtig so wie im Bundestag irgendwie. Nur Männer. Das war unangenehm. Hab mich gleich geärgert.
Bist du bei Tidal auch gleich wieder ausgestiegen?
Nee, noch nicht. Okay. Ich dachte, naja, die können ja noch lernen.
Ja, zum Beispiel.
Und dann konnte ich auch meine ganzen Playlists locker importieren. Und da ich da sehr viele halt Frauen einfach gut finde, ich höre ja sehr viel Frauenmusik, das inspiriert mich irgendwie mehr, hoffe ich, dass sich das jetzt da ändert.
Ah, okay.
Der kleine Unterschied.
Du hast ja auch ein eigenes Label, so quasi eine Indie-Plattenfirma, Monika Enterprise.
Ja.
Da sind auch sehr viele Frauen drauf.
Ja, sehr viele.
Das gibt's war so da ein Alibi,
die Marktlücke, die ich da für mich besetzt habe. Also das war ja für mich so ein Schritt ins Business und ich hatte keinen Schimmer. Und dann habe ich nur einen Artikel gelesen, man muss eine Marktlücke bedienen, also eine Marktlücke finden. Und dann war ganz klar, okay, da ist eine Frauen in der, also weil die anderen Labels, keiner hat Frauen gesigned. Das war damals einfach wirklich nicht üblich.
Und dann damals heißt, wann hast du das gegründet?
97. Mhm. Und wir machen tatsächlich gerade, wir sind dabei, das aufzuarbeiten. Ich mache das mit Tim Rath zusammen. Wir haben ganz viele Interviews gemacht mit allen Künstlerinnen und machen dann ein Buch zu. Mhm. Das ist ganz toll.
Also zu dem Label Monika.
Zum Label und auch zu der Zeit. Und das ist die Nullerjahre ja hauptsächlich. Mhm. 97 bis, ja, bis jetzt ist so am Ausklingen.
Mhm. Ja. Apropos Buch. Ich meine, du könntest auch mal eins schreiben.
Na, erstmal kommt das. Dann haben wir noch eins, die schöne M-Dokumente mit Malaria, Mania D und Matador. Kennst du das?
Was ist das?
Das ist über die Zeit in den 80ern, über die Band.
Also ein Film jetzt?
Ein Buch.
Ein Buch, achso.
Ja, so ein großes.
Okay.
Buch.
Weil einen Film gibt es ja auch, den hast du mitgedreht, der heißt einfach gut. Ein Dreiteiler.
Ja, eine Serie, ja.
Die Doku vom RBB, die man auch in der ARD-Mediathek sehen
ist ja kein
kann.
Film, es war klar fürs Fernsehen konzipiert. Und absolutes Anti-Format. Das war auch meine Voraussetzung, warum ich das überhaupt gemacht habe.
Also ist es so in dir, dass du gerne mal so anti bist? Anders?
Ich bin, ja, anders. Naja, also es ist eher so, ich muss auch Freude daran empfinden. Und wenn ich etwas nur so nachmache oder so Klischees bediene, dann macht es mir sehr schnell keinen Spaß mehr und ich langweile mich. Und ich möchte mich irgendwie, es muss mir Spaß machen, möchte mich inspiriert fühlen, es muss mir was geben und das sind eigentlich dann immer so diese, deswegen so fälle ich meistens die Entscheidung. Auch bei Musik, wenn ich was höre, deswegen ist nicht viel Mainstream, was ich mag, außer Lana Del Rey, großer Fan. Also es gibt ein paar Sachen, die finde ich gut, weil auch da Überraschungen drin sind für mich.
Bei Lana Del Rey?
Ja.
Was ist da so überraschend?
Ja, da musst du mal die Platten genau anhören.
Die Texte vielleicht, oder? Weil die Musik ist doch
Musik
so sehr
auch, Musik auch, Musik auch.
Okay.
Ja. Mhm. Da geht's, es gibt ein ganz tolles AC, oder wie heißt das? Das ist, fängt ganz normal an und am Ende ist es eine Noise-Arie. Ist ganz geil.
Noise, also Krach ist schon auch irgendwie wichtig.
Klar.
Obwohl es Leute verprellt, ja auch manchmal.
Ja.
Und vielleicht im Wege steht zu Mainstream-Charts-Erfolgen.
Das war ja nicht unbedingt mein Thema.
Cool, also ich meine, die meisten brechen dann irgendwann ja doch ein und wollen dann auch Geld verdienen.
Also ich verdiene jetzt mehr als früher.
Ja?
Ja.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Also bei mir ist jetzt irgendwie alles okay. Ich kriege ja jetzt eine Rente von 350 Euro im Monat. Ich habe regelmäßige Einkünfte. Das ist so toll.
Aber warte, die 350 Euro sind, weil du nie irgendwo fest angestellt warst, oder?
Das ist Künstlersozialkasse. Ich habe dummerweise immer ein bisschen weniger angegeben, als ich verdient habe. Egal, das muss rausgeschnitten werden.
Hier wird nichts geschnitten. Das ist hier nicht möglich. Gudrun, weil wir nehmen das ja immer so live.
Naja, auf jeden Fall, ich kann mich jetzt nicht so beschweren.
Nee, ich finde es eh toll an dir, dass du eigentlich die Vergangenheit auch so losgelassen hast oder loslassen kannst. Natürlich antwortest du, wenn man dich nach den 70ern, 80ern und nach früher fragt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass du das brauchst. Dass es dir wichtig ist, dass auch wirklich jeder weiß, dass du Zeitgeschichte oder Rock, Popgeschichte, Musikgeschichte geschrieben hast, wie wichtig du mal warst. So ein Mann würde da vielleicht eher so ein bisschen so drauf achten, dass er wichtig bleibt. Aber so bist du
gar nicht. Ich glaube, entscheidend war auch ein bisschen, erstmal ist mir das nicht so wichtig. Der Weg ist das Ziel quasi für mich immer gewesen. Und auch ich liebe einfach, wenn ein Vogel zwitschert oder die Sonne scheint. Also so das, gerade das Herbstlaub, wunderbar. Aber eine Sache, wir waren ja auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Wir hatten nie dieses behütete Leben. Und es war dann, als die Mauer fiel, ne, in Berlin, war es ja auch so, alles war neu, alles war anders. Und keiner hat sich mehr an die 80er, wollte mehr an die 80er. Ich war plötzlich total frei. Ich wurde nicht mehr mit Malaria, Mania D, Neubauten identifiziert.
Weil die andere Hälfte Berlins oder Deutschlands nicht kannte? Oder?
Nein, weil es einfach nicht mehr interessant war. Mhm. Das Gefühl war, jetzt ist jetzt. Dieses Jetzt ist absolut jetzt. Wir vereinigen jetzt irgendwie jetzt, hier wird jetzt Geschichte geschrieben und man lernt sich kennen. Das war irgendwie uninteressant, die Vergangenheit. Und ich glaube, das habe ich dann einfach so beibehalten.
Hat es dich auch frei gemacht, dass Berlin nicht mehr so eine Insel war mit Mauer
drumherum? Natürlich, ich wollte vorher abhauen. Mir war das zu eng. Hier war auch so Negativstimmung. Und ich hatte mir eigentlich Barcelona als Escape ausgedacht. Mhm. Und dann fiel die Mauer. Und dann dachte ich, oh, Berlin, macht doch immer noch was mit mir. Und dann bist du natürlich super aufregend. Super.
Aber dann bist du auch schnell ins Umland gezogen.
Naja.
Oder?
10 Jahre, ein bisschen später, 20 Jahre später. Ich brauchte 10 Jahre, bis ich merkte, dass es das Umland gibt.
Ein Garten voller Not. Ein Garten voller Liebe. Ein Garten voller Brot. Ein Garten voller Blumen.
Hier singst du ja mal richtig hörbar.
Ja.
Ein Lied, in dem du deinen Garten beschreibst, denn du lebst ja in Brandenburg.
Ja, in der Uckermark.
In der Uckermark.
Meistens.
Ja. Du hast anscheinend da einen großen Garten.
Ja, einen großen chaotischen Garten.
Und den kannst du auch noch einfügen in all das andere, was du machst? Deine Plattenfirma, deine eigene Musik?
Naja, mein Garten ist ein bisschen wild, wollen wir so sagen. Er ist jetzt nicht der perfekte Garten. Aber in dem Stück geht es ja auch ein bisschen darum, dass der Garten in einem wohnt. Dass man sich manchmal einfach auch ein bisschen um sich selber kümmern muss. Und nicht immer alle anderen sind schuld, so dieses Ding.
Also nicht nur, dass es dir wichtig ist, frische Luft zu haben, Natur um dich zu haben.
Nee, nicht nur das. Das ist mir wichtig, finde ich toll, weil es war für mich natürlich eine ganz neue Lernerfahrung. Also ich kannte es gar nicht. Ich war überhaupt nicht Natur. Nein, ich war überhaupt nicht naturaffin. Ich war totales Stadtkind.
Ja.
Also ich kannte alle Städte dieser Welt. Also ich war überall lange in New York, also nicht lange, aber immer wochenlang. L.A. sehr gut. Und dann durch so plötzlich aufs Land, das war ganz neues Ding. Und ich fand es super aufregend, weil es was Neues war auch.
Also gehst du noch aus in Berlin? Weil du brauchst ja dann jedes Mal 2 Stunden, bis du in der Großstadt
anderthalb.
Bist.
Ja, also ich mache immer 2-mal im Monat Berlin. Also viel Kino. Ich gehe nicht so gerne mehr in Clubs. Da fühle ich mich irgendwie zu alt. Aber Konzerte, ja. Und Kino. Ich bin ein bisschen kinoaffin geworden.
Wie ist das für dich als Frau? Weil du sagst, du fühlst dich ein bisschen alt. Ich bin auch schon ganz schön alt.
Also ein bisschen alt, ja. Wir sind ganz schön alt.
Ja, wir sind ganz schön alt. Aber denkst du auch, dass es seit MeToo möglich ist, als alte Frau auch irgendwie sichtbarer zu sein?
Ja, vielleicht. Ich habe selber eher, also ich sehe es bei Insta und so, natürlich ist viele alte Frauen, die dann auch über das Alter reden. Oh, ich finde es irgendwie nervig, ein bisschen. Ich weiß nicht genau. Also ich habe eine Freundin von mir, sie meint, die hat alle Spiegel abgehängt. Stell dir das vor. Also so, weil man natürlich nicht hübscher wird.
Ist ein bisschen traurig, aber auch.
Ach, naja, aber ich habe jetzt irgendwie wirklich nicht das Gefühl, dass ich mein Leben nicht gelebt habe. Ich habe echt tolle Sachen gemacht. Aber ich meine, ich werde nie wieder so schön sein. Ich habe es aber damals nicht gemerkt.
Ja.
Aber jetzt merke ich, oh, es fällt.
Aber du würdest nicht zu Hause die Spiegel abhängen?
Nein, das würde ich nicht machen.
Gut.
Lieber die Brille absetzen.
Okay, gut. Und was sind noch so deine nächsten Pläne?
Also die nächsten Pläne ist, dieses Buch fertig zu machen.
Mhm.
Dann habe ich noch so ein paar andere. Dann habe ich noch eine Oper in Planung. Oper/Musical, was ich gerne machen würde.
Hast du da auch schon einen Partner? Also
nee,
ich meine jetzt ein Haus in Berlin oder so?
Na, da bin ich noch am Suchen. Und vor allen Dingen brauche ich auch einen, der die Regie macht. Ich will nur so mitmachen. Also ich habe die Musik fast fertig.
Mhm.
Und ich brauche dann noch einen, der das für mich macht. Da habe ich schon ein bisschen was angeleiert, aber es ist noch nichts. Und ich hatte auch keine Zeit.
Okay.
Und dann habe ich noch, ach so, einiges.
Ach, bestimmt meldet sich jetzt jemand.
Und dann habe ich ein Stück mit Pilocca Krach gemacht. Das kommt jetzt gerade raus. Ist ganz hübsch.
Toll. Dass du so viel machst immer. Mach weiter
immer
so.
Immer busy. Und jetzt müssen wir das Laub haken.
Hey, ich komme gern vorbei und helfe dir. Danke, Gudrun.
Vielen Dank, Anja.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn euch diese Folge mit Gudrun gut gefallen hat, dann hätte ich noch einen anderen Tipp für euch von Radio 1, vom RBB, die Sendung Electricity. Da spielt Gudrun Guts Musik nämlich auch hin und wieder mal eine Rolle. Die Moderatoren Laurina Schreder und Sten Lorenzen stellen jeden Sonntagabend elektronische Musik vor, Ambient-Musik, experimentellen Underground. Und direkt danach kann man die Sendung dann als Podcast finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.